Und deswegen ja, ist für mich Bayern, wie gesagt, auf jeden Fall das Team der Stunde für diese Saison. Und dann abhängig davon, wie Kane scoren wird und wie Olise das zweite Jahr jetzt spielen wird, ist für mich Kimmich da der absolut sicherste Pick und für mich auch potenziell der wahrscheinlichste MVP der kommenden Saison.
Willkommen bei den Punktelieferanten, dem Fußball-Podcast für Kickbase-Manager. Eure Hosts Melo und Simon liefern euch Reviews, Analysen, Statistiken, Hintergrundinformationen und mehr. Alles, was der Top-Manager von heute braucht.
El Grande Finale, ihr Lieben. Die dritte von drei Episoden ist am Start. Kaderbau und Taktik. Der Weg zum perfekten Kickbase-Team. Und wer könnte uns da nicht besser unterstützen als Bench himself, der auch in der dritten Episode wieder am Start ist. Bench, herzlich willkommen.
Vielen Dank, Melo.
Managerschule, der Lehrer himself gibt sich wieder die Ehre, Simon, und wir beiden, was sind wir heute? Streber in der ersten Reihe, die Rabauken aus der letzten Reihe oder was? Welche Rolle nehmen wir heute ein?
Ich würde schon sagen, dass wir die Streber in der ersten Reihe sind, sonst wären wir ja auch nicht von Klasse 1 in Klasse 2 versetzt worden und von Klasse 2 in Klasse 3. Das heißt, der Lehrer scheint mit uns sehr zufrieden zu sein.
Die Benotung gibt es am Ende der Episode.
Ich würde eher sagen, wir sind alle Lehrer und Streber in der ersten Reihe, weil ich glaube, jeder nimmt hier aus allen Richtungen was mit und wird vielleicht nochmal ein etwas besserer Manager von uns.
Wie gut warst du in der Schule, Bench? Warst du so ein Streber?
Boah, egal wem ich das erzähle, ich werde immer dumm dafür angeguckt, aber ich hatte viel so, zum Beispiel so Philosophie im Abi und solche Geschichten, wo du einfach nur ein bisschen Erguss aufs Papier bringen musstest und das passte dann schon so mäßig. Hab da ganze Hefte und so vollgeschrieben, das fiel mir immer sehr leicht und deswegen war ich in solchen Fächern immer ganz gut, ohne großartig was zu tun. Ich meine, was willst du für Philosophie machen? Da kriegst du irgendeinen philosophischen Text und dann erklär mal, was drinsteht, so. Und ansonsten...
Merkt man die heute kaum an, Bench.
Bitte?
Merkt man die heute kaum an?
Ja, siehst du mal. Nee, ich habe am Ende ein ziemlich gutes Abi tatsächlich gemacht. Und nur mit Mathe-LK bin ich ein bisschen auf die Nase gefallen. Da musste ich in die Nachprüfung sogar. Aber das war dann nicht mehr relevant für Abi oder sonst was. Und deswegen war das eher weniger dramatisch.
Nicht für die Schule, fürs Leben lernt man.
So ist es.
Ne? Und wo es dich hingebracht hat, sieht man ja. Also von daher alles richtig gemacht, Bench.
Ja. Für den Moment ist geil.
Ja. So, wie kommen wir von einem Streber, Bench, mit einem recht geilen Abi hin zu Simon?
Heute ist doch Gegenteilstag. Ja, Melo, haben wir uns darüber schon mal unterhalten?
Tatsächlich noch nie. Ne? Da muss Bench mal zu uns in den Podcast kommen, dass wir beiden uns über unsere Schullaufbahnen unterhalten.
Das sehen wir ein bisschen
geschafft. So lange.
Echt? Stimmt. Ja, ich glaube, anders geht's auch nicht. Also ich studiere jetzt auch Lehramt, aber ich war tatsächlich viele Jahre lang so der Klassenclown in der letzten Reihe mit schlechten Noten. Bin dann auch zweimal fast kleben geblieben in der 8. und in der 9. Klasse auf dem Gymnasium. Und da habe ich es dann irgendwie hinten raus noch mit dem klassischen Referat irgendwie retten können. Aber da war es wirklich kurz vor knapp. Und als es dann in die Oberstufe ging, 10. Klasse, und dieses Klassensystem aufgelöst wurde und es dann ja nur noch so diese Kurse gab, du konntest dann auch deine Interessen wählen, ne, und so ein bisschen deine Richtung auch bestimmen. Und das habe ich dann so ein bisschen als Neuanfang genutzt und habe mich dann da stabilisiert, dass ich mit wenig Aufwand dann irgendwie auf einer stabilen 3 war. Und schlussendlich bin ich dann auch ganz entspannt durchs Abi gekommen, 3,1 Abi-Schnitt. Ich glaube, das sagt alles. Wenig gemacht und irgendwie versucht, einfach bequem durchzukommen.
Bei mir war es tatsächlich ähnlich, auch so bis 8., 9., 10. war ich so extrem, also sehr, sehr durchschnittlich einfach. Und ich habe das Gefühl, ich habe danach so auch dieses, was Simon gerade sagt, mit wenig Aufwand irgendwie viel hinbekommen, wissen, welche Hebel man in Gang setzen muss und wo man was triggert auf Lehrerseite irgendwie. Da habe ich das System dann verstanden und dann ging das alles ganz gut von der Hand.
Eike, könnten wir diese Ausschnitte jetzt gerade in unsere gestrige Episode zu den Strategien in Richtung Marktwert und Trading reinkopieren. Ja, ihr seid nämlich genauso im Kickbase-Manager-Dasein. Ja, dieses schleimige Umwinden und Machen und Tun und Lösungen finden, wie man hier am besten an irgendwelche Deals rankommt. Jetzt weiß ich auch, woher du das hast, Simon. Alles klar, verstanden. Ja. Ja, wie kommen wir denn jetzt hier von der gestrigen Episode zur heutigen Episode? Ja, den Bogen haben wir ja quasi jetzt gespannt. Letzte Episode der Kickbase-Manager-Schule. Heute im Fokus ganz klar das Thema Kaderaufbau. Auf die Episode freue ich mich schon, seitdem wir, Bench, dich angesprochen haben, ob du Bock hast, mit uns diese Reihe zu machen. Denn heute wird's richtig geil. Heute werden wir auch ein paar Namen droppen, um mal zu gucken, ja, worauf setzt denn ein Bench in der Saisonvorbereitung? Wie ist denn so deine Lieblingsformation? Wie ist so das Spielsystem? Die Strategie dahinter? Was gibt es überhaupt für Strategien? Die gehen wir heute in Ruhe durch. Welche Spielertypen gibt es und macht es Sinn, die zu mixen? Ja, wie geht man vor beim Kaderaufbau? Matchup-basiert, langfristig, solche Geschichten. Die Spielerrollen versuchen wir zu verstehen. Das machen wir jetzt gleich in den nächsten 45 Minuten maximal ganz in Ruhe. At its best hier mit uns drei lustigen Experten. Also von daher, lass uns mal direkt loslegen. Der Einstieg ist klar. Ich habe euch eine Aufgabe mitgegeben, ihr Lieben. Ja, 100 Millionen Budget. Und wie teilen wir so ein 100 Millionen Budget sinnvoll auf? Ich habe euch die Info gegeben. Jungs, 100 Millionen. Macht mir daraus bitte jeweils ein Team. Zwei Top-Spieler. Fünf ja, solide Stammkräfte. Drei so günstige Starter und so fünf Füller, ja, so Chancenpicks. Und dann wollen wir das Ding mal durchdiskutieren hier. Wie gehen wir vor, Simon? Wollen wir das so machen, dass wir Position für Position durchgehen und erstmal, oder gehen wir erstmal dein Team durch und dann Bench-Team und dann legen wir mal beide nebeneinander und schauen, was so die Gegebenheiten sind oder wie wollen wir das machen?
Ja, ich glaube, ich würde so vorgehen, dass erst der eine sein Team vorstellt und dann der andere sein Team und dass man das dann so ein bisschen vergleichen kann.
Dann hat unser Gast Vorrang natürlich. Ich habe den Zettel und einen Stift am Start, Mensch.
Ja, sehr gut.
Und meine Scoutliste habe ich auch auf hier.
Ich muss sagen, apropos Scoutliste, ich habe mir natürlich auch eine kleine Shortlist gemacht und habe da gerade nochmal so durchgecheckt und habe gesehen, dass ich mir nur 10 Namen gefettet habe. Also ich muss jetzt mal kurz aus der Kalten und da bediene ich mich dann sehr gerne in einer der letzten Episoden und würde mal so ein Jinma Top Style of Players irgendwie vorwegschicken für so 2-3 Millionchen, womit ich dann noch nahe des Budgets bleibe. Aber ja, ich fange erstmal von oben an bei meinen Top-Picks. Und da muss ich sagen, hätten wir ein bisschen mehr Budget gehabt, dann hätte ich auch noch wirklich einen richtig dicken reingebastelt bekommen und wäre auf jeden Fall, um das mal vorwegzuschicken, mit Kimmich gegangen. Weil ich der Meinung bin, und daran wird sich auch meine ganze Elf hier so ein bisschen ausrichten, dass Bayern dieses Jahr wirklich wieder das absolute Nonplusultra sein wird. Ich bin sehr gespannt, was aus dem Leverkusen-Umbruch wird und bin da nicht unbedingt bester Dinge, dass man nahtlos an die letzten Saisons anknüpfen kann. Dortmund ist sowieso seit 2-3 Jahren eine absolute Wundertüte. Bei Leipzig wird sich zeigen müssen, ob da noch wirklich Hochkaräter gehen und wie man dann damit umgehen kann, wenn man jetzt nicht international spielt und. Und deswegen ja, ist für mich Bayern, wie gesagt, auf jeden Fall das Team der Stunde für diese Saison. Und dann abhängig davon, wie Kane scoren wird und wie Olise das zweite Jahr jetzt spielen wird, ist für mich Kimmich da der absolut sicherste Pick und für mich auch potenziell der wahrscheinlichste MVP der kommenden Saison. Deswegen wäre ich mit Kimmich gegangen, lasse den aber jetzt außen vor, damit ich mit den 100 Millionen auch zurande komme. Das war nämlich schon echt anspruchsvoll. Und würde
ich
dann.
Ich mach's ja nicht umsonst, Bench. Ich mach's ja nicht einfach so. Das kann ja jeder. Wenn wir jetzt die 200 Millionen sagen, dann kann jeder einen Kimmich und Olise und Kane da reinpallern. Von daher bin ich recht dankbar darum, diese Form gewählt zu haben. Ja. Und euch auch dankbar, dass ihr auch gefunden habt, was ihr sucht.
Ja. Gefunden, was ich suche, habe ich vor allem in meinem Topic ganz zu Beginn. Und da habe ich zwei Spieler, von denen ich mich für einen entscheiden muss. Die kosten beide um die 35 Millionen. Es sind Nadim Amiri und Angelo Stiller. Die Vorzüge bei einem Amiri aus meiner Sicht sind, dass er einfach noch unabhängiger von der Teamleistung ist und ich auch der Meinung bin, wenn Mainz jetzt irgendwie wieder eine Platz 11, 12, 13 Saison spielen sollte, wovon ich nicht ausgehe, ich erwarte sie schon im oberen Mittelfeld dieses Jahr wieder, dann wäre ich trotzdem der Meinung, dass Amiri da einen 110er-Schnitt oder was in der Lage ist, auf jeden Fall aufs Brett zu zaubern. Stiller auf der anderen Seite, ich habe es schon ein, zwei Mal in den letzten Episoden gesagt, ich bin grundsätzlich sehr überzeugt von Stuttgart und auch ein Stück weit überrascht, aber sehr positiv davon überrascht, dass sie scheinbar den Kader sehr, sehr gut zusammengehalten bekommen, auch weiterhin. Und dementsprechend erwarte ich auch kommendes Jahr wieder einiges und würde sogar mit Stiller gehen, weil ich da einfach die größere Upside noch sehe. Ich sehe nicht, dass Mainz die Saison nochmal oder beziehungsweise die Phase, in der Amiri dann völlig explodiert ist, nochmal bestätigt dieses Jahr. Ich sehe eine grundsolide Saison. Ich sehe aber bei Stuttgart tatsächlich wieder das Potenzial und will mich nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, aber dass man da wieder Richtung Top 5, Top 4 auf jeden Fall schielen kann dieses Jahr. Deswegen gehe ich mit Stiller für 35 Millionen und gehe dann weiter zu meinem zweitbesten Pick. Und das ist dann sozusagen der zweite Top-Spieler, den ich aktuell für zu günstig halte. Ich habe eben gesagt, bei Leipzig wird man abwarten müssen, was passiert. Fakt ist aber, Leipzig hat keine Dreifachbelastung dieses Jahr. Leipzig wird sich stark auf die Liga konzentrieren können. Und dementsprechend habe ich mir da David Raum eingepackt, der lange Zeit der Rückrunde verletzt war, für 21 Millionen aktuell absolut unter Wert geht und in der kommenden Saison auf jeden Fall einer der Topscorer da sein könnte, aus meiner Sicht. Genau, nach Raum gehe ich dann weiter zu grundsoliden Stammspielern und bleibe erstmal in Leipzig. Ich gucke mal einmal gerade wegen der Cam. Melo, musst du dir vielleicht nochmal aufschreiben.
Ja, kein Thema, alles gut.
Ja, das ist nämlich jetzt genau das, was wir gestern hatten mit Anton. Mhm. Meine Kamera ist eingeloggt, aber kein Bild mehr. Ich habe mal aus und an gemacht. Na, komisch manchmal.
Alles gut.
Mhm. Okay.
Kannst aber David Raum wieder einsteigen.
Genau. Weiter mache ich dann mit einem meiner soliden Stammspieler, wie du es eben genannt hast, Melo, und bleibe erstmal in Leipzig, lande für schlappe 11 Millionen bei Antonio Nusa. Der hat noch nicht den absolut wahnsinnigen Scorer-Output letztes Jahr, liefert aber für Norwegens Nazio echt ohne Ende, wenn er da zum Einsatz kommt und seine Minuten hat. Und auch bei Leipzig hatte der eine Eingewöhnungszeit, kam aus einer kleineren Liga, hatte immer wieder Verletzungsprobleme und wenn der jetzt wirklich mal fit bleibt dieses Jahr, dann wird der auch seine 11 Millionen Marktwert absolut outperformen, plus dass du eben diese potenzielle Upside mit Leipzig komplett auf Liga konzentrieren hast. Nur, ne, wie gesagt, bei Leipzig so ein bisschen unter Gewähr die Angabe, weil da wird man echt abwarten müssen, was noch passiert im Kader. Der zweite Spieler, den ich jetzt für 11 Millionen auf dem Schirm habe, ich habe eben gesagt, Dortmund absolute Wundertüte. Süle scheint aber nach wie vor aus meiner Sicht einer der Gewinner unter Kovac zu sein, ist jemand, der uns schon noch und nöcher gezeigt hat, wie der punkten kann bei Kickbase. Und deswegen, wenn du da weiterhin von einer Dreierkette ausgehst, einen Süle mit einem grundsätzlich sehr guten Spielaufbau auf halb rechts hast, der viele Bälle über die Mittellinie spielt, der viele Bälle antreiben kann, dann ist man da, glaube ich, auch mit 11 Millionen aktuell ziemlich gut bedient. Ich hatte sogar überlegt, er oder Benze Baini für 15 Millionen, habe mich dann einfach jetzt mal für den günstigeren gerade auf halb rechts entschieden. Und, um nochmal den Bogen über Leipzig zu schlagen, landen wir bei Schlager. Für 6,6 Millionen, auch lange verletzt gewesen, aus meiner Sicht absolut gesetzt. Ist einer der Sechser, der jetzt nicht den krassesten Output an Kickbase-Punkten hat und eher so ein bisschen unter Verwalter als unter Spielgeschalter läuft und eher der Zweikämpfer ist. Trotzdem, wenn Leipzig eine Saison unter den Top 5 spielt, dann sehe ich bei Schlager auf jeden Fall auch einen Schnitt von 90 plus und den kannst du dann auf jeden Fall für diese 6, 7 Millionen mitnehmen. Genau, dann sind wir bei 1, 2, 3, 4, 5 Spielern, sind noch 6 offen. Wie gesagt, ich würde jetzt einfach mal so schummeln und einen Jimmer da kurz klar, mal mit reinschiften. Dann lande ich irgendwo bei 103 Millionen, glaube ich. Mache dann aber weiter preislich noch ein bisschen, oder ein bisschen in der Richtung von Schlager und habe mich da auch eines kleinen Kniffes bedient. Und zwar würde ich mir einpacken, zum Stand jetzt, Stöger und Kastrop. Ich glaube, dass der bevorstehende Player-Abgang auf jeden Fall zur Folge hat, dass man den Fokus auf eine neue 9 legen wird, weil Kleindienst noch länger raus ist. Ob man nur mit Schwanterer reingehen will, weiß ich nicht. Du hast mit Honorar einen klassischen Flankenspieler, wo du echt einen guten Abnehmer vorne brauchst und hast jetzt auf den Flügeln auch niemanden mehr, der richtig in Frage kommt für vorne drin. Denn Fukuda hat jetzt nie so richtig den Sprung geschafft, dass der als 9 in Frage kommt. Deswegen ist das, glaube ich, eher die Prio als ein neuer 10er. Auf der 10 gehst du dann mit Kastrop und Stöger rein. Wir wissen alle, zu was ein Stöger imstande ist, zu leisten. Die letzte Saison war eine extreme Falle, was Stöger angeht. Deswegen auch hier bitte mit Vorsicht genießen. Aber entweder Kastrop oder Stöger wird diese Rolle annehmen. Und da ich der Meinung bin, wenn es ein Stöger wird, dass der durch die Decke ja gehen wird, würde ich da einfach das Risiko eingehen, beide einpacken und am Ende des Tages musst du bei einem nochmal reagieren und nachrüsten. Und deswegen nehme ich da Stöger und Kastrop mit. Die zweite Position, auf der ich dann mit zwei Varianten gehe, sind Zagadou und Aldakhil, die insgesamt nur 3 Millionen kosten. Zagadou, auch wenn fit, super, leider nicht oft fit, ist ein Risiko auf jeden Fall. Aldakhil, wohl meine größte Kostenfalle in der letzten Rückrunde gewesen, als ich ihn 2-3 Mal geholt habe, immer überzeugt von ihm war. Am Ende hat er, glaube ich, aus den letzten 11 Spielen 1 gemacht. Hatte auch immer wieder mit Verletzungen zu kämpfen und hat leider das gute Stuttgarter Restprogramm nicht mitnehmen können. Auch da glaube ich aber, dass wahrscheinlich Chabot und Jeltsch am Anfang reingehen werden. Ich halte sehr, sehr viel von Jeltsch. Ich bin aber auch der Meinung, dass er an 2-3 Stellen wirklich noch Erfahrung vermissen lässt und dass da auf jeden Fall mal eine Position vakant sein könnte, dass da auch abhängig von der Form, auch ein Chabot war nicht immer gesetzt letztes Jahr, auf jeden Fall mal was aufgehen könnte. Und deswegen sehe ich da Zagadou und Aldakhil als Herausforderer in einem Team, was ich eben in die Top 5 gequatscht habe, für insgesamt 3 Millionen, würde ich die beiden da noch einpacken. Und dann habe ich, glaube ich, noch eine Position offen, wenn ich es richtig auf dem Zettel habe, habe eigentlich kein Budget mehr offen. Deswegen gehe ich da auch mit einem absoluten Lückenfüller, der bis jetzt bezüglich seiner Punkte bei Kickbase noch nicht geliefert hat, den ich aber mit sehr ordentlichem Impact für seine Rolle im realen Spiel sozusagen gesehen habe. Und das ist Touré aus Hoffenheim. Ich habe zuletzt gelesen, dass grundsätzlich auch mehr mit ihm geplant werden soll dieses Jahr, dass er da auf jeden Fall eine Option für eine der Außenbahnen ist. Hoffenheim, genauso wie so Truppen wie Wolfsburg und Co., eine Mannschaft, die jedes Jahr sehr schwer auszurechnen ist, wovon bis echt alles passieren kann. Und deswegen finde ich Touré da durchaus interessant. Er wird über seine Scorer kommen müssen, aber für 700k, selbst wenn er als Starter mit seinen 40, 50 Punkten unterwegs ist, dann ist es auf jeden Fall was, wo die Preis-Leistung stimmt. Und deswegen ist das jetzt nach meinem langen Monolog meine Nummer 11.
Fast philosophisch, Mensch. Simon, was ist deine Meinung dazu? Erzähl mal.
Ja, also finde ich ein sehr interessantes Team. Die meisten Namen, die Bench da ausgesucht hat, die unterschreibe ich auch sofort. Ich kann aber so viel verraten, und das ist so ein bisschen das Doofe, wenn man als Zweiter dran ist. Einige der Namen, die Bench jetzt schon genannt hat, die sind tatsächlich auch in meinem Team gelandet, und andere, die Bench bei sich abgelehnt hat, sind auch bei mir im Team gelandet. Aber das gibt ja auch nochmal so ein bisschen Diskussionsgrundlage. Aber super spannende Namen dabei. Ich glaube, das Team gerade, ne, mit den 100 Millionen ist nicht ganz so leicht, da eine schlagfertige Truppe zusammenzubauen, aber das hat er schon gut gemacht. Also mit dem Team kann man einiges anfangen, und da ist auch noch einiges an Potenzial drin, was du halt upgraden kannst, ne, wo du dich dann noch verbessern kannst im Laufe der Saison, und darum geht's ja.
Ja. Simon, jetzt geht's um dein Team.
Ganz kurz, Simon, hast du von Torwart bis Stürmer gebaut oder hast du auch einfach nur Budget verteilt? Weil da habe ich natürlich auch ein kleines bisschen gefuchst an der Stelle, ne?
Ja, die Aufgabe war ja, dass wir zwei Top-Spieler unterbringen sollten, und ja, die habe ich dann zuerst gesucht, und dann, die fressen ja schon auch einiges an Budget, und dann habe ich halt wirklich geguckt, okay, was habe ich noch zur Verfügung, was gibt es da in verschiedenen Preisregionen noch für sichere Starter, für Gamble-Spieler, für Perspektivspieler, und dann habe ich halt einfach so ein bisschen drumherum gebaut.
Okay. Ich bin gespannt.
Ich auch.
Ja, lege ich mal los. Also die Top-Spieler, die Bench genannt hat, die sind es bei mir tatsächlich nicht. Ich habe mich für Patrick Schick entschieden. Als ein Eckpfeiler in meinem Team. Soll er jetzt auch seinen Vertrag verlängern in Leverkusen? Das heißt, Ten Hag scheint große Stücke auf ihn zu halten, und er soll wohl der Nummer 1 Angreifer da vorne drin sein. Hat natürlich auch eine gewisse Verletzungshistorie, die nicht wegzudiskutieren ist. Das spielt er auch immer mit rein. Aber ich vertraue da jetzt erstmal, dass er fit bleibt. Und ich glaube tatsächlich, trotz dessen, dass in Leverkusen großer Umbruch passiert, dass sie in der Offensive auch noch namhafte Leute dazu verpflichten werden, die Patrick Schick da ordentlich zuspielen können. Also ich glaube schon daran, dass Patrick Schick da seine Tore machen wird. Der zweite Topspieler mein Team ist auch gleichzeitig schon so ein Stück weit ein Gamble-Spieler, und das ist Joe Bellingham von Borussia Dortmund. liegt einfach auch so ein bisschen am Namen, dass ich da sehr gehypt rangehe. Aber ich glaube, dass der aufgrund seines Namens, aufgrund seiner Transfersumme schon auch eine tragende Rolle im Dortmunder Spiel einnehmen wird, auch relativ früh schon in der Saison. Und ja, ich habe einfach Bock auf den. Ich glaube, dass der auch Scorer liefern kann, viele Ballaktionen haben wird. Und wie gesagt, auf den freue ich mich extrem. Ja, und dann wurde es budgettechnisch auch schon was dünner. Und dann musste ich halt irgendwie gucken, was ich drumherum baue. Und da kommen wir dann direkt im Mittelfeld auch schon zu zwei Namen, die Bench auch schon genannt hat und auch bei sich im Team hat. Und das ist zum einen Nusa. Ich finde, sein Marktwert ist aktuell noch viel zu niedrig. Auch wenn Leipzig jetzt in der Offensive wirklich ordentlich verpflichtet hat, glaube ich, dass er unter Ole Werner gesetzt sein wird. Er hat einfach auch so einen kleinen Vorsprung, dadurch, dass er die Mannschaft, den Verein schon kennt. Und ja, ich hoffe, dass er dann die Leistung, die er für Norwegen regelmäßig zeigt, dann auch ja, konstant in der Bundesliga zeigen kann. Und dann habe ich mich auch für Touré von Hoffenheim entschieden, weil ich auch auf die Mitteilung aufmerksam geworden bin, dass er in der kommenden Saison den nächsten Schritt gehen soll, dass ihm das Vertrauen geschenkt wird. Er ja einfach die Spielzeit kriegt auch und hat, glaube ich, im vergangenen Winter auch 10 Millionen gekostet. Also irgendwas muss man in ihm ja auch gesehen haben. Und da bin ich ja optimistisch und steckt da auch so ein bisschen meine Hoffnung rein, dass er jetzt in der kommenden Saison da wirklich auch den Schritt nach vorne macht und das bei einem aktuellen Marktwert von 700.000, also da machst du ja mal gar nichts falsch mit. In der Verteidigung habe ich mich für sichere Starter wie Felix Agu entschieden, egal ob auf der linken Seite oder auf der rechten Seite, er wird definitiv bei Bremen Stammspieler sein, ist ein Spieler, der primär seine Qualitäten auch in der Offensive hat, also sich dann auch immer ins Offensivspiel einschaltet, hat auch schon vergangenes Jahr den einen oder anderen Elfmeter rausgeholt, aufgrund seines Tempos war er dann schneller am Ball als die Gegenspieler, ist ein kleiner Bonus on top. Dann habe ich mich für Jordan Torunariga entschieden, von dem bin ich ein Riesenfan, fand ich auch einen richtig, richtig geilen Transfer vom HSV, ablösefrei aus Belgien verpflichtet, ist physisch sehr stark, kann aber auch einiges mit Ball am Fuß, also auch fürs Aufbauspiel als Linksfuß wird er da sicherlich eine tragende Rolle spielen beim HSV. Und dann habe ich mich für Finn Jeltsch entschieden, den Bench ja noch abgelehnt hat bei sich im Team. Ich glaube, und da sind wir uns auch einig, Bench, dass er als Stammspieler in die Saison gehen wird. Und dann muss man einfach schauen, wie er sich entwickelt und ob die mangelnde Erfahrung da so ins Gewicht fällt oder nicht. Aber ich glaube einfach, dass er in einem sehr, sehr guten Team von Anfang an gesetzt sein wird. Und dann kommen da die Punkte schon von alleine. Ja, ansonsten habe ich im Mittelfeld mich für einen Transfer beim VfL Wolfsburg entschieden und das ist Vinny Sousa, der neue Sechser des VfL Wolfsburg. Von dem bin ich auch wirklich überzeugt, der hat gute Statistiken vorzuweisen, ist auch so ein bisschen Spieler, der Wolfsburg in den vergangenen Jahren gefehlt hat, so dieser klassische Sechser, der Abräumer vor der Abwehr. Maxi Arnold ist das in meinen Augen nie gewesen. Der hat eher auch die Qualitäten im Spiel nach vorne, schlägt starke Standards und jetzt hat er endlich mal einen Nebenmann neben sich, der auch für die Zweikämpfe zuständig ist und auch mal dafür zuständig ist, vor der Abwehr aufzuräumen und Arnold so ein bisschen den Rücken frei zu halten, ist preistechnisch aktuell in Kickbase auch noch echt sehr, sehr günstig zu haben und in dem sehe ich auch einiges an Potenzial. Mein Fünfer-Mittelfeld komplettiert ein weiterer Perspektivspieler, Gambespieler und das ist Kömür vom FC Augsburg. Wird jetzt, glaube ich, unter Sandro Wagner den nächsten Schritt machen. Ich glaube auch, dass Sandro Wagner schon einige Stücke auf ihn hält und ihm auch das Vertrauen schenken wird. Also ich glaube, dass man da mit deutlich mehr Startelf-Einsätzen rechnen kann in der kommenden Saison als jetzt noch in der abgelaufenen. Ja, und im Tor habe ich mich für Van de Voort von Leipzig entschieden. Soll ja, wenn man dem Glauben schenken darf, die neue Nummer 1 sein in der kommenden Saison, zumindest mal als solche in die Saison gehen. Muss man natürlich jetzt auch erstmal gucken, ob das unter Ole Werner auch der Fall ist. Aber davon gehe ich Stand jetzt mal aus. Er hat ja auch letztes Jahr Gulaschi die Male, die er ihn vertreten hat, auch wirklich gut vertreten. Und ja, er ist ein Keeper, der in den Kasten gehört. Dafür hat er einfach viel zu viel Talent und braucht jetzt Spielzeit. Und vielleicht ist da jetzt auch die Zeit gekommen, wo die, ja, wo die Wachablösung stattfindet. Und der ist natürlich marktwerttechnisch ein absoluter No-Brainer. Also sollte er wirklich der Stammkeeper sein. Und dann hat man da einen absoluten Zielstand jetzt. Und der letzte Spieler in meinem Team ist einer, den Bench auch schon abgelehnt hatte. Spielt bei Borussia Mönchengladbach und ich setze da drauf, dass er eine dritte oder vierte Chance kriegt. Und das ist Tomáš Švancsára. Ja, Bench hat es schon angesprochen, Kleindienst wird noch.
Lass das Guido nicht hören.
Ja, stimmt. Das ist sein Lieblingsspieler, ne? Ja, Wasser auf seine Mühlen. Ich glaube, ja, und das steht da auch schon fest, Tim Kleindienst wird bis Mitte der Hinrunde ungefähr noch ausfallen. Das braucht alles noch ein bisschen was länger. Aktuell ist einfach dadurch, dass Player jetzt nach Eindhoven gewechselt ist, auch kein klassischer Stürmer im Kader. Und das ist ja auch so das, was man rund um Gladbach hört, dass man Švancsára doch dann irgendwie noch halten möchte und ihm nochmal eine Chance geben möchte. Ich hoffe, die nutzt er diesmal. Wenngleich ich davon ausgehe, dass Gladbach sicherlich im Angriff auch noch nachverpflichten wird. Aber vielleicht geht er mit einem kleinen Vorsprung jetzt in die Vorbereitung, kann diesen Vorsprung für sich nutzen und ist zumindest mal zum Saisonstart Angreifer Nummer 1. Und dann kann man ja immer noch gucken, wie sich das punktetechnisch verhält und ob man ihn dann relativ früh wieder abgibt und upgradet. Aber ich glaube, so für den Start ist Švancsára sicherlich ein Gamble wert.
Chapeau, Simon. Junge, für die Kohle
und ich bin dabei so
eine Qualität auf den Platz zu bringen.
Glatt 100 ungefähr rausgekommen, ne?
Ja. Yeah.
Stark. Okay. Hört sich, also finde ich sehr interessant. Ich finde ein paar echt strong Calls dabei, wenn wir da jetzt direkt mal so reingehen wollen. Also ich hatte mir rausgeschrieben, Torunariga finde ich einen sehr, sehr guten Call. Wird ein Innenverteidiger sein, der stark in der Luft ist, der sich viel traut mit Ball, der in der Truppe spielt, wo der zum einen gut Beschäftigung haben wird, die aber zum anderen auch den Anspruch haben wird, mit Ball viel zu machen. Und deswegen Torunariga, sehr, sehr guter Call aus meiner Sicht. Švancsára hatte ich ja aus dem Grund abgelehnt, weil ich gesagt habe, ich glaube, sie gehen nicht alleine mit ihm in die Saison so. Aber für den Preis, ihn erstmal mitzunehmen, und ich meine, das habe ich auch an ein, zwei Stellen gemacht, zu sagen, ey, beobachtet's mal und schaut, wer sich durchsetzt. Das macht auf jeden Fall Sinn zu beginnen. Also Švancsára eigentlich auch zu dem Preis absoluter No-Brainer. Van de Voort, extrem guter Call. Das sollte, glaube ich, für alle das Ziel sein, den als Torwart erstmal mitzunehmen und in den letzten Tests dann die Sicherheit hoffentlich zu bekommen, ob er auch der Starter sein wird. Also da waren ein paar sehr, sehr gute dabei. Ich muss aber auch sagen, ich habe so gerade bei deinen Big Boys und an ein, zwei anderen Stellen echt gemerkt, dass wir, glaube ich, ein Stück weit unterschiedlich managen. Also du hast natürlich jetzt eine Elf inklusive Torwart, Stürmer, Viererkette, Fünfer Mittelfeld aufgestellt oder was es war. Hast nicht ganz so viel rumgeschummelt da wie ich. Es kann sehr gut sein, dass es auch daran lag. Aber zum Beispiel mit Agu, so einen Außenverteidiger, der bezüglich der Rohpunkte aus meiner Sicht auch nicht so der absolut beste Spieler ist. So einen hätte ich zum Beispiel never in meiner engeren Auswahl gehabt oder auch sowas wie einen Sosa als klassischer Sechser, wo man immer sagt, so, du hast einen Spielgestalter, der meistens eher so die Punkte einheimst, wo sicherlich ein Arnold neben ihm seinen Platz haben wird. Dann wird ein Sosa wahrscheinlich eher noch weniger der klassische Kickbase-Punkter als ein Schlager sein, wo ich es ja schon so als kleines Minus mit angerechnet hatte, dass er dann nicht so der Spielgestalter ist. Und ich muss auch sagen, also Bellingham finde ich geil, ist ein großes Risiko. Wenn der funktioniert wie sein Bruder, dann trägt er dich auf jeden Fall in die oberen Ränge rein. Aber Schick halt auch einen Stürmer, der extrem abhängig von seinen Scorern sein wird und wo ich bei Leverkusen sehr vorsichtig sein werde. Also ich muss sagen, am Ende des Tages gibt es mir viel Kraft, weil ich das Gefühl jetzt mehr habe, dass starke Konkurrenz im Zweifel auch trotzdem diese Saison sehr unterschiedliche Ansätze hat, weil ich so ein bisschen Angst davor hatte, dass alle nur auf die Bayern gehen, dass alle die Finger von Leverkusen lassen, dass allen Dortmund zu schwierig ist und sowas. Da hast du jetzt ein bisschen gegengewirkt und das gibt mir ein gutes Gefühl, aber sind schon unterschiedliche Ansätze.
Ja, zu meiner Verteidigung muss ich sagen, hätte ich mehr Budget zur Verfügung, würde ich tatsächlich auch anders managen. Ja. Also das rührt natürlich daher, dass ich nur begrenzt finanzielle Möglichkeiten hatte und eigentlich bin ich auch der, und dazu kommen wir gleich noch, der voll auf Big Boys geht und dann irgendwie versucht, drumherum irgendwie aufzustellen. Also so ein Stiller oder irgendwie ein Ulis, die sind ganz oben auf meiner Liste, da gehe ich auch all in drauf. Ja, Agu ist natürlich aufgrund meines Werder-Fan-Daseins, wollte ich halt irgendwie einen Bremer unterbringen. Nach dem Jimmer ist Agu tatsächlich auch mein Lieblingsspieler. Und ich.
Das Mensch steht zuvor gekommen in Jimmer.
Ja, genau.
So viel zum Thema Emotionen übrigens.
Genau.
Ja, ja, das kann ich da nicht ganz außen vor lassen, aber ich konnte den zumindest dahingehend gut verkaufen, dass ich da sehr confident nach außen tragen kann, dass Agu gesetzter Stammspieler ist bei Bremen. Und das will man ja, ja vielleicht für den Start, braucht man auch ein, zwei Spieler, die vielleicht jetzt nicht überragend punkten, aber die zumindest mal spielen. Und bei Sousa dachte ich mir auch, klar, so als Sechser, aber er ist natürlich auch Brasilianer, also da stecke ich dann auch so ein paar Hoffnungen rein, dass der dann auch doch nicht nur holzen kann, sondern dass der auch ein bisschen filigraner durchs Mittelfeld tanzt und auch ein bisschen spielerisch was mitbringt. Ja, auch das war so ein bisschen budgettechnisch.
Ja.
Melo, du wolltest...
Aber da sind wir auch gerade, Simon, mitten in der Diskussion, denn da sind wir auch bei dem Thema des Spielrollenverständnisses. Also welche Position bringen denn da am meisten Punkte für die Kohle? Ja, und wo macht es Sinn, in den Kaderbau zu investieren und auf den Positionen am meisten reinzubuttern? Sind es die Außenverteidiger mit Flankenauftrag? Sind es, was weiß ich, die wertvollen Innenverteidiger, wie wir es jetzt gerade gehört haben mit Torunariga und Co.? Also welche Positionen bringen in diesem System letztendlich die meisten Punkte? Das sollten wir uns ja fragen und dementsprechend dann auch das Budget sinnvoll da in diese Richtung aufteilen. Oder ist es dann doch vielleicht so eine Mischung aus Bauchgefühl und Fanbrillendasein, Bench?
Also am Ende ist es sicherlich immer eine Mischung aus, ja, irgendwie, ich sag jetzt mal, datenbasierten Managen und so ein bisschen Bauchgefühl, Fanbrille und so weiter und so fort. Aber ich habe mittlerweile echt so ganz klare Spielertypen, Positionen und Rollen, wo ich sage, die sind's und die sind's eher nicht. Also ich glaube, das ist sogar bei mir relativ schnell abgefrühstückt. Torwart, kannst machen, was du willst. Ist immer eine Lotterie, wer da am Ende ein guter ist oder nicht. Ich sag mal, die Saison, wo ein Ortega und Riemann für Bielefeld und Bochum irgendwie mehr oder weniger der 12. Feldspieler waren, da sind das natürlich Jungs, die man auf jeden Fall auf dem Zettel haben muss. Aber unter den klassischen Torhütern, die mittlerweile alle ordentlich mitspielen müssen und die alle ein bisschen was am Ball können, ist es einfach so, dass mittlerweile ja die Torhüter sich von dem Potenzial her, von der Perspektive her nicht mehr allzu viel geben aus meiner Sicht. Und deswegen mache ich da nicht den Riesenunterschied.
So, jetzt gucke ich mal einmal wieder schnell wegen Cam. Mhm. Gehört habt ihr mich die ganze Zeit, ne?
Ja, ja, klar, klar.
So, ich guck mal gerade. Ja. So.
Was bei Riesenunterschied.
Ja. Torhüter, kein Riesenunterschied, genau. Wenn ich dann in der Abwehr weitermache, habe ich auch eine ganz klare Präferenz Richtung Innenverteidiger, weil da im Prinzip der Spielertyp und das Team fast egal ist. Bei starken Teams machen die viel im Spielaufbau, bei schwachen Teams klären sie viele Bälle, blocken sie viele Bälle, haben viel in der Luft und deswegen Innenverteidiger sind immer gerne gesehen bei mir, Außenverteidiger eigentlich immer ungerne gesehen, außer sie sind wirklich offensiv mit einer Anlage ausgestattet, dass da richtig was geht. Also ein Mittelstädt und ein Raum sind für mich fast die einzigen Außenverteidiger, die ich irgendwie in die Riege der Topspieler zählen würde potenziell. Bei allen anderen wird schon fast schwierig. Also selbst ein Weiser, wenn er jetzt in Bremen als Außenverteidiger eingeplant war, da kannst du auch nie sicher sein, ob der mit seinen 10, 12, 13 Scorern rausgeht oder ob es mal eine etwas schwächere Saison wird. Deswegen Außenverteidiger schwierig. Dann im Zentrum alles außer der klassische Sechser ist interessant für mich. Achter interessant, Zehner interessant, alles Hybrid dazwischen interessant. Sechser, die dann wirklich so diesen klassischen, wo wir eben Melo beim Thema waren, so einen Rob Andrich für den Stiller zu holen, ist absoluter Wahnsinn. Also Rob Andrich ist der Prototyp, Janni würde sagen, die Prototyp-Kickbase-Wurst. Dafür, was Leverkusen für eine Serie gespielt hat, war das halt gar nichts an Punkten, die er geholt hat. Und deswegen, so diese klassischen Sechser finde ich schwierig. Bei den Außen sind wir wieder wie bei Außenverteidigern. Die müssen scoreraffin sein, die müssen viel ins Spiel eingebunden sein. Simon hat es in der vergangenen Folge auch schon gesagt, so je inverser sie spielen können, am besten starker Fuß zur Mitte, desto relevanter sind sie dann auch für mich. Und ja, Ausnahmen gibt es natürlich immer, wie einen Honorar in Gladbach, finde ich super interessant. Der schlägt aber auch 27 Flanken pro Spiel und irgendwann rutscht immer eine durch. Genau, und bei den Stürmern, auch da hatte Simon, glaube ich, schon mal eingehakt zuletzt, immer interessant, wenn sie spielstark sind, wenn sie viel am Spiel teilnehmen, schwierig, sobald es klassische Abschlussstürmer sind, es sei denn, das sind jetzt Schick, Kane, Guirassy und Co. Wobei ich sagen würde, Guirassy wäre sogar schon so der Klassiker, der eigentlich auch viel im Spiel eingebunden ist, der immer mal einen 60, 70 Rohpunkte-Spiel einstreut und da auch schon gut unterwegs ist.
Ja, sehr gut, Bench. Wenn ihr noch einen zusätzlichen Einblick geben dürfte, dann wäre es vielleicht noch das Thema, unabhängig einer Position, Standardschützen.
Absolut.
Ja, auch ein ganz wichtiges Thema. Ne? Alle die, die irgendwelche Freistöße nicht bei drei auf dem Baum sind und Freistöße schießen können, direkt rein da. Ecken, genau das Gleiche. Ne? Vollgas. Bringt alles Vorlagen. Sollte es zu Toren führen. Oder vielleicht sogar direkte verwandelte Dinger. Ne?
Yes.
Sehr schön. Simon, von den Spielrollen hin zum Spielsystem. Da gibt es ja auch die unterschiedlichsten Fanlager. Ja? Die einen sagen, es gibt nur diese Aufstellung. Die anderen sagen, es gibt nur diese Aufstellung. Welche gibt es denn bei dir?
Ja, ich habe auch meine Lieblingsaufstellung, so ehrlich muss ich sein. Ich versuche immer, möglichst viele Spieler im Mittelfeld aufzustellen und im Angriff. Also ich versuche immer, die Minimalanzahl an Verteidigern aufzustellen. Vorzugsweise spiele ich im 3-4-3-System oder 3-5-2. Das sind so meine präferierten Formationen. Aber das heißt jetzt nicht, dass ich von Verteidigern überhaupt nicht überzeugt bin und dass die in Kickbase super schlecht punkten. Ganz im Gegenteil. Da gibt es wirklich zahlreiche Top-Verteidiger, die einem richtig, richtig gute Punkte bringen. Aber ich bin einfach ein Freund davon, auch wenn ich Kickbase dann neben der Bundesliga live im Fernsehen verfolge. Ich mag es einfach, Spieler in meinem Team zu haben, die eine höhere Wahrscheinlichkeit für Scorer aufweisen, als es eben Verteidiger sind, weil ich das einfach ein schönes Gefühl finde, wenn ich Spieler im Team habe, die auch halt einfach die Tore schießen, die Vorlagen geben und die so richtig geile Offensivaktionen haben. Da bin ich einfach ein riesen Fan von. Ich mag auch die Spieler, die dann so ein bisschen Tricks mit reinbringen, Flair mit reinbringen. Aber das ist natürlich so meine persönliche Vorliebe. Gute Stürmer in Kickbase sind rar gesät. Also diese Top-Stürmer, das ist dann so eine Handvoll und dahinter wird es dann schon eng und das hat Bench eben auch schon angesprochen. Ja, spielt der eine gute Saison? Hat der einen guten Spieltag oder halt eben nicht? Das ist dann auch so viel Lotterie. Deswegen versuche ich relativ früh in der Saison irgendwie den Sturm zuzumachen, sage ich es mal, dass ich da irgendwie ein, zwei Stürmer kriege, von denen ich ausgehen kann, dass die gut performen.
Ist mir in den letzten drei Saisons, Simon, nicht um dich zu unterbrechen, ist mir nie gelungen. In den letzten drei Saisons nicht. Bin immer entweder mit einem 500er Dulli da reingegangen oder mit irgendeinem, der mir einfach nichts gebracht hat und ich aufs falsche Pferd gesetzt habe. Das ist eine Katastrophe mit diesen Stürmern. Sorry. So, weiter.
Ja, und wenn du da dann irgendwie so jede Woche ist mit einem anderen Stürmer probierst und so, das finde ich immer Kopfschmerz pur. Deswegen versuche ich da wirklich den Fokus so auf den Angriff zu legen, dass ich da ein, zwei, drei Offensiv-Top-Spieler in mein Kickbase-Team hole, weil so je defensiver es wird, umso mehr Auswahl hast du, finde ich auch. Und da versuche ich mich dann erst hinten raus so drum zu kümmern, dass ich aber so, was jetzt so reine Offensive angeht, dass ich mir da so die ein, zwei Spieler schon mal sicher, die ich unbedingt haben möchte.
Bench, wo liegt das Gold? Im Mittelfeld oder in der Offensive? In der Defensive vielleicht? Also wo werden, ich sag mal so statistisch gesehen, die meisten Punkte erzielt, wenn man je nach Spielsystem natürlich auch das berücksichtigen kann? Oder vielleicht nicht doch eher auf der Bank? Und damit will ich einfach sagen, auf der Bank heißt, wenn ich sehr sinnvoll meinen Kader aufgebaut habe und auch, das dürfen wir nämlich nicht vernachlässigen, auch auf der Bank eine starke Aufstellung habe, die letztendlich mich so flexibel in den Spieltag gehen lassen, dass ich, egal was für eine Situation gerade da ist, kurzfristige Ausfälle, Verletzungen, was auch immer, dann doch nochmal reagieren kann, dann bin ich doch safe.
Auf jeden Fall. Ja, um das vielleicht mal zuerst direkt abzufrühstücken, also so diese Banksituation, Best Case hast du natürlich für jede Positionsgruppe, weil du bei Kickbase ja einfach in Positionsgruppen besetzt. Du sagst, du stellst Abwehrspieler, Mittelfeldspieler, Angreifer und einen Torwart auf und hast da dann im Prinzip freie Wahl. Ist es natürlich gut, wenn du für jede Positionsgruppe eine Option hast. Es kann immer passieren, dass donnerstags, freitags irgendwer aus dem Kader gequatscht wird von seinem Trainer, weil Florian Grillitsch mal wieder eine Erkältung hat oder ähnliche Geschichten irgendwie da Phase sind. Und deswegen da eine Option zu haben, ist immer gut. Was da auch sehr ratsam ist, ist zum Beispiel zu einem Torwart immer den zweiten Torwart zu haben, weil der ist eigentlich immer sehr günstig. Den will eigentlich keiner haben, wenn er nicht den ersten Torwart dazu hat. Und ihr wisst immer, wenn der erste ausfällt und es absehbar ist, dann habt ihr den zweiten für einen Apfel und ein Ei in der Hinterhand. Also das sollte auf jeden Fall mal das Ziel sein, zu eurem ersten auch den zweiten Torhüter zu holen. Genau, ehrlicherweise durch Kaderbegrenzung, die ja auch einstellbar ist, ist es oft schwer, überhaupt jede Position mit einem Ersatz versehen zu können. Also wenn ihr mit einer 14er Kaderbegrenzung spielt und einen Torwart haben wollt auf der Bank, dann könnt ihr schon mal nicht mehr Abwehr, Mittelfeld und Angriff doppelt besetzen. Das ist dann aus meiner Sicht eine Präferenzfrage. Wahrscheinlich ist es dann so, da wo ihr die meisten Spieler sitzen habt, wo dementsprechend statistisch die höchste Chance ist, dass einer auf dieser Position ausfällt, solltet ihr einen Ersatz haben. Wenn ihr nur mit einer Spitze spielt, ist es unwahrscheinlicher, dass genau der Stürmer ausfällt, jetzt unabhängig mal von Anfälligkeit der einzelnen Spieler, im Gegensatz dazu, wie wenn ihr dann 5 oder 6 Mittelfeldspieler habt, wo immer mal einer ausfallen kann. Dann habt ihr natürlich lieber noch einen 6., einen 7. Im Mittelfeld auf der Bank. Genau, also das ist schon sehr entscheidend in so einer Spieltagswoche, dass die Bank gut besetzt ist. Ich muss sagen, dass das Malheur, was du eben angesprochen hast, Melo, das hatte ich auch oft die letzten Jahre, dass ich das Problem hatte, meinen Sturm dicht zu kriegen. Und da hat Simon schon ganz richtig gesagt, der Stürmermarkt ist generell sehr schmal in Kickbase. Die guten Stürmer braucht man gar nicht von Anfang. Das sind wirklich einfach immer nur eine Handvoll und die passablen Stürmer dann auch nur nochmal 2 Hände obendrauf. Und deswegen ist das schon ratsam, da früh einen Plan entwickelt zu haben und vielleicht sogar auch schon früh sozusagen agiert zu haben und da clean zu sein. Ansonsten muss ich aber sagen, überrascht mich, dass Simon so gerne mit so wenig Verteidigern und möglichst viel Offensive spielt. Ich glaube, da ist ja eine ganze Ecke der emotionalere Manager im Gegensatz zu mir, weil ich immer sage, je größer meine Liga ist, je schwerer es ist, am Ende auf dem Markt noch gute Alternativen zu finden, desto eher rücke ich den Fokus Richtung Verteidigung, weil da bist du am wenigsten Scorer- und Team-Performance abhängig aus meiner Sicht, gerade wenn wir über die Innenverteidiger, was ich eben so ein bisschen ausgeführt habe, sprechen. Und du bist am sichersten langfristig besetzt. Ich krieg lieber von meinen 5 Verteidigern einen 80er bis 100er Schnitt safe und wenig Scorer, als dass ich 4, 5 Spieler im Mittelfeld und Sturm habe, wo ich sage, die sind so Level-Opender, wo du echt einen Arsch voll Kohle für ausgeben musst. Und am Ende im Zweifel halt wochenlang da irgendwie Flaute hast und überlegst, ob du reagieren musst und. Also ich bin sogar fast dabei zu sagen, meine Lieblingspositionen in Kickbase sind die klassischen 8er Spielgestalter und die Innenverteidiger. Und so ein bisschen in die Richtung geht es dann auch bei mir. Also ich würde es nicht als meine Lieblingsformation betiteln, aber ich muss sagen, in den sehr kompetitiven Ligen habe ich schon immer wieder mich dabei erwischt, wie sich dieses Muster eingeprägt hat, dass ich oft eine Fünferkette spiele oder am liebsten halt 5-4-1, 4-5-1, dass ich wenig von Stürmern abhängig sein möchte, dass ich wenig von diesen klassischen Flügel 1 gegen 1 Spielern abhängig sein möchte. Sicherlich hat Simon das ein oder andere Mal die geilere Kickbase-Konferenz, wo er 5-6 Scorer sammelt und hier freidrehen kann wegen seinem Jinma und weiß der Geier was. Aber ich glaube, am Ende des Tages potenziell reiße ich wahrscheinlich dann öfter mal die klassischen 1000, wo man sagt, yo, das ist ein guter Spieltag. Und Simon hat auch immer wieder dann mal so einen 600er dabei. Und da bin ich in den letzten Jahren sehr, sehr gut gefahren mit der Taktik, ein 1000er im Spieltag ist das Ziel und damit bist du eigentlich immer mit oben dabei, redest damit. Und wenn du gute Takes auf der Innenverteidiger- und Achterposition hattest, dann sind das natürlich auch Spieler, die dich dann mal oben reinschießen.
Genau, exakt. Simon, würdest du bei dem Take mitgehen? Beziehungsweise, wir hören ja jetzt eher daraus, dass Bench so ein etwas konservativerer Manager ist, ja, in der Art, sein Team aufzustellen von den Positionen her. Gehst du da mit oder würdest du sagen, also es kommt ja auch auf die Größe der Liga an, das haben wir jetzt auch gerade gelernt, ja, bei, ich sag mal, etwas kleineren Ligen könnte es vielleicht eher auch in Richtung Simon kippen, bei den großen bin ich zu 150% bei Bench, ganz klar. Wie siehst du diese Thematik, konservativ versus eher, so wie du, emotional aggressiv?
Die Mischung macht's. So würde ich es einfach mal benennen. Also das Szenario, was ich jetzt eben dargelegt habe, ist natürlich auch mein Wunschszenario. Das ist das, wonach ich strebe. Das ist das, was ich mir vornehme. Aber am Ende des Tages kann ich nur mit dem arbeiten, was ich auf dem Markt zur Verfügung gestellt bekomme. Und ich erwische mich auch regelmäßig dabei, dass ich am Ende doch bei einer Fünferkette lande, weil sich dann eins zum anderen ergeben hat und sich dann Türen geöffnet haben. Dass ich dann doch nochmal einen Verteidiger günstig schießen konnte, mit dem ich sehr zufrieden bin, und dann bin ich der Letzte, der sich dagegen wehrt, eine Fünferkette aufzustellen. Also ich will dann schon auch das Maximum rausholen, und wenn es in dem Moment am erfolgsversprechendsten ist, dass ich mit einer Fünferkette in den Spieltag gehe, dann mache ich das liebend gerne. Aber ich genieße es halt einfach auch, ne, mit einem Live-Match da auf dem Sofa zu sitzen und dann Tor da, Assist hier und Großchance kreiert da. Das ist einfach, das macht mir sehr viel Spaß. Und wenn ich dann meine Freunde noch daneben sitzen habe, die ich damit dann schön aufziehen kann und dann denen mein Handybildschirm vor die Nase halten kann, ey, guck mal, ich habe schon 3 Scorer nach 20 Minuten und wo bist du eigentlich? Ich scroll noch ein bisschen. Ich lieb's halt einfach, ne? Diese Offensive.
Du bist der geborene Arena-Zocker, Simon, muss man ganz klar sagen.
Eigentlich schon, eigentlich schon.
Wenn du aus dem gesamten Portfolio alles aussuchen kannst, dann ist das dein perfektes Szenario. Bench ist der geborene Liga-Manager, der Klassiker in seiner konservativen Art und Weise, wie ich es so, ne, so aufnehme. Aber ja, am Ende macht's dann halt die Mischung. Und umso besser, dass Kickbase jetzt beide Möglichkeiten ja auch anbietet, ne? Den klassischen Liga-Modus und Arena.
Ja, würde ich mich auf jeden Fall auch anschließen, dass die Mischung es am Ende macht. Ich habe auch, also ich brauche auch diese 1, 2, 3 Spieler, die dann mal ein bisschen mehr kitzeln und wo dann auch mal ein bisschen mehr Risiko und Spice dabei ist. Am Ende des Tages kriegst du es auch gar nicht hin, wirklich die ganze Truppe dann so sicher und so konservativ zu bauen, dass du in die Saison gehst und von Anfang an deine Tausender mitnimmst. Du musst am Anfang Risikopicks nehmen, wenn die Liga ganz, ganz ordentlich ausbalanciert ist, und deswegen. Aber du hast schon recht, wenn ich auch so drüber nachdenke, es war die letzten Jahre schon so, dass immer so die Challenges, also jetzt Rush, dann so ein bisschen meine Spielwiese war, wo man jede Woche dann so ein bisschen ausprobiert, wo ich dann auch mal mit den Mainzern und 3 Spielern von denen sonst wo gehe, weil ich einfach ein Bauchgefühl da habe. Und die Liga ist dann schon eher das, wo ich dann auf Konstanz gesetzt habe und die sichere Schiene fahre. Ich muss aber auch sagen, das würde ich wahrscheinlich nur so lange tun, wie es auch funktioniert, dass ich damit oben mitrede. Wenn ich damit jetzt irgendwo auf Platz 6, 7 rumdümpel und merke, alles klar, du kriegst keinen Anschluss mehr, ohne Risiko zu nehmen, dann bin ich auch der Erste, der sagt, ja komm, ich schmeiß hier alles über Bord und muss irgendwie nochmal eine andere Strategie fahren. Weil das Schlimmste, was es gibt aus meiner Sicht, ist wirklich so eine Saison 12 Spieltage vor Schluss auserzählt zu haben und da einfach nur noch das Ding liegen zu haben. Und deswegen auch übrigens an der Stelle, kleiner Rat an euch da draußen, macht euch vor der Saison Gedanken, wie nicht nur der Gewinner belohnt und der Letzte bestraft wird, sondern macht euch Gedanken, wie es sich lohnt, um jeden Platz in der Liga zu kämpfen, dass da auch wirklich von A bis Z die ganze Liga dran bleibt.
Kleine Anekdote an dieser Stelle nochmal, auch aus meiner privaten Liga. Eigentlich ist es ja eine Ligenwelt, ja. Wir zocken so unterschiedliche Ligen mit WhatsApp-Gruppen und hin und her. Da gibt es unterschiedliche On-Top-Modis. Wir haben pro System nochmal einen Administrator dahinter, die ackern im Hintergrund pro Spieltag dann Excel-Listen rauf und runter. Es gibt nämlich eine Art Pokal, den wir spielen, ligaübergreifend. Das sind so 4, 5 Pokale, die wir zocken. Und dann je nach Ergebnis, je nach Punktzahl, bekommst du entsprechende Punkte und steigst innerhalb der Duelle gegeneinander. Das wird ausgelost. Steigst du dann quasi eine Runde weiter und bist am Ende quasi parallel zum DFB-Pokal dann auch im Finale gegen irgendeinen Spieler global aus der eigenen privaten Liga. Und es gibt so eine Art Championship, wo wir dann immer sagen, okay, das ist jetzt quasi Rush, ne? Ist jetzt ausgetauscht worden, hatten wir aber vorher auch. Also solche Dinge, genau da bin ich bei dir, Bench, die machen es dann auch aus, wenn du, natürlich, kannst du jetzt auf die Spitze treiben, so wie wir, ja, aber macht euch da Gedanken, ist genau richtig, ja, bevor du wirklich 10, 12, 13 Spieltage vor Ende dann da sitzt und ja, Trübsal bläst, ne? So wie Simon jeden Spieltag eigentlich, aber na gut.
Ja, kann er zumindest ein bisschen rauszögern damit.
Wie kommen wir denn jetzt von dieser Thematik zu typischen Fehlern in Kickbase? Erzähl mal.
Ich weiß gar nicht, warum du mich da als erster ansprichst.
Was sind so klassische Fehler?
Fehler existiert bei mir im Kickbase-Wortschatz gar nicht.
Also damit haben wir auch schon den ersten Fehler, die Überheblichkeit des eigenen Manager-Daseins.
Davon kannst du ja ein Lied singen, Melo.
Oh ja, dann bin ich das größte Opfer. Aber das liegt in meinen Genen. So. Typische Fehler beim Kaderbau, Jungs. Also, was sollte man vermeiden? Haben wir so ein paar Tipps und Tricks? Was sind so die klassischen Dinge zum Abschluss, die man wirklich dringendst vermeiden sollte oder dringendst tun sollte, damit man keine Fehler macht, Simon?
Ja, also da habe ich einen ganz großen Fehler, vor dem ich die Community wirklich warnen möchte. Und das ist völlig überteuert, Spieler von der Konkurrenz abkaufen. Gerade wenn es darum geht, man hat eine Liga zurückgesetzt, man hat eine Liga neu gestartet, man baut sich gerade sein Team zusammen und in dieser Teambauphase schon Transfers mit der Konkurrenz zu tätigen und dann irgendwelche Mittelklasse-Spieler mit 3, 4, 5 Millionen Overpay abzukaufen, ist wirklich der größte Fehler, das Schlechteste, was man machen kann, weil du verhilfst damit kurzfristig dem Konkurrenten zu einer ordentlichen Finanzspritze, die er dann für noch bessere Spieler einsetzen kann, wo du dann einfach schon raus bist, weil der Budget fehlt. Und du kaufst einen Spieler, von dem du vielleicht gar nicht weißt, ob der so gut performt, wie du es dir in dem Moment vorstellst, beziehungsweise ob der so performt, wie der Konkurrent, der ihn dir andreht, behauptet. Und das stelle ich immer wieder fest, auch in den Ligen, in denen ich an den Start gehe, dass da dann schon relativ früh Transfers unter Managern getätigt werden. Und da halte ich mich mal komplett raus. So, das mache ich nie, weil, wenn man mal ehrlich ist, so, man muss nicht das erstbeste Angebot vom Konkurrenten annehmen, sondern das gleiche Spielerprofil wird es ja einige Tage später so genau auf dem Transfermarkt auch geben, wo du ihn dann für 3, 4 Millionen günstiger schießen kannst mit etwas Glück. Und eigentlich ist das so der größte Fehler, vor dem ich warne. Das ergibt keinen Sinn. Ich habe es noch nie erlebt, dass Manager damit erfolgreich waren, wenn sie 5, 6 Spieler von der Konkurrenz abkaufen. Im Gegenteil.
Ja, muss ich auf jeden Fall grundsätzlich mitgehen. Ich meine, Simon hat es schon beschrieben und ich würde es noch weiter auf die Spitze treiben, wenn du denselben Overpay deinem Konkurrenten oder dem Markt zahlst, dann hast du natürlich bei der Konkurrenz einfach diesen doppelten Effekt, ne? Also du wirst selber durch den Overpay potenziell geschwächt und du stärkst auch noch zusätzlich die Konkurrenz damit. Deswegen, das gehe ich auf jeden Fall mit. Ansonsten ein großer Fehler, der mir auch, ich möchte jetzt nicht sagen regelmäßig unterläuft, aber wo ich mich schon ein, zweimal bei erwischt habe und dann echt zusehen musste, wie ich das noch irgendwie wieder in geregelte Bahnen gelenkt bekomme, war tatsächlich, dass ich Anfang der Saison zu früh FOMO bekommen habe, dass ich meinen Kader nicht zusammenkriege. Und dann holst du die 2, 3 Big Boys, die du interessant findest und hast auf einmal eine Lage, wo du sagst, ey, ich habe für alle von denen ein paar Millionen drüber gezahlt, ich werde die jetzt nicht an den Markt abstoßen, aber wenn die Konkurrenz dann noch so clever ist, dir die nicht abzunehmen, so wie Simon beispielsweise, du sie auch nicht abstoßen möchtest, dann hast du auf einmal dieses Dilemma, dass du sagst, du kannst am Markt nicht mehr aktiv sein, weil du nicht irgendwie 7 Millionen Miese jetzt einfach eingehen möchtest. Du kannst aber eigentlich auch nicht den jetzt, wie gesagt, mit den Miesen verkaufen, um dann wieder was zu machen, weil dann rechnest du eigentlich diese 7 Millionen Minus schon wieder in deine nächsten Trades mit rein. Und deswegen, je nachdem, wie kurzfristig ihr startet, wie viel Luft ihr habt, lasst Geduld walten. Macht euch am besten irgendwie so, und wenn es nur im Kopf ist, so eine kleine Shortlist, wer jetzt noch vergleichbar mit dem und dem auf dem Markt gerade wäre, dass ihr dann nicht zu krass irgendwie in die Vollen geht und zu früh volles Risiko geht. Und also nicht zu früh zu viel einkaufen und auch nicht zu viel groß einkaufen, weil wenn ihr dann zu viel Budget mit Big Boys blockt, die ihr dann nicht mehr wieder loswerdet zu ähnlichen Preisen, dann habt ihr wieder dasselbe am Ende des Tages. Dann habt ihr einen Big Boy zu viel, weil ihr keine 11 mehr zusammenbekommt. Ihr müsst ihn im Zweifel abstoßen mit dick Minus, wenn die Konkurrenz das auf dem Schirm habt, dass ihr abgeben müsst und dann eben nicht viel zahlen will. Und deswegen ist das auf jeden Fall ein großes Risiko. Ich hatte eben noch eine Geschichte auf dem Schirm, muss jetzt gerade einmal nachdenken. Größte Fehler, was die Trades angeht oder den Kaderbau angeht. Ich komme gleich sicherlich nochmal drauf, aber ja, also die Big ja. Boys zu früh und zu breit in der Masse einzukaufen, ist auf jeden Fall das, was dich am meisten killt, potenziell.
Ja. Das ist das Fazit am Ende, ja. Dein Budget unnötigerweise so schnell so wegzublocken, dass du einfach nicht mehr handlungsfähig bist und dann auch Gefangener deiner selbst bist und dann am Ende auch noch im schlimmsten Fall den größten Fehler, das ist das, was ich nämlich gerne mache, ist die dann auch die ganze Saison mitzuschleppen. Hey, Digga, der hat mich doch 20 Millionen Overpay gekostet. Den muss ich jetzt mitziehen. Der irgendwann steigt da ja wieder. Ja? Solche Aussagen, das ist das, was dich dann am Ende auch killt. Ja, zu lange auch an solchen Big Boys festhalten.
Und eine Sache, die ich noch reinwerfen würde, ist auch jetzt mit Blick nochmal so auf die Saisonvorbereitung. wenn Spieler auf dem Markt sind, wo ihr von Anfang an sagt, die wollt ihr unbedingt in eurem Starterteam haben, dann geht da drauf. Aber bei allen anderen versucht am Anfang gar nicht mit dem Fokus reinzugehen, ich hole mir jetzt da einen Starter mit und habe früh meine Elf zusammen, an der ich dann noch ein bisschen rumbastel. Macht es wirklich lieber so, ich sag mal so 4 bis 7 Positionen entspannt mit noch etwas Vorlauf nach und nach besetzen, wenn sich die Gelegenheit ergibt. Und den Rest des Kaders solltet ihr wirklich erstmal mit dem Fokus auf Trading besetzen, dass ihr da nach und nach Plus mitnehmt. Weil wenn ihr das mal hochaddiert, allein ein Spieler, der jetzt, ich sag mal, 150.000, 200.000 am Tag steigt, was noch gar nicht so der Peak ist, also es gibt Spieler, die steigen 3, 4, 450.000 am Tag in der Vorbereitung, mit 200.000 pro Tag, den einfach 5 Tage zu halten, ist schon mal eine Mio, die ihr an Overpay woanders wieder reinstecken könnt. Und wenn ihr damit 5 Kaderpositionen, was jetzt gar nicht mal so viel ist in der Vorbereitung, blockt mit solchen Growern einfach, dann sind das pro Woche 6, 7 Millionen, die ihr damit einstreicht, diese Position nicht geblockt zu haben mit Spielern, wo ihr sagt, oh, einen durchschnittlichen Senelyn, der könnte ja ein so ordentlicher Starter am Ende des Tages für mich sein, für die ersten Spieltage. Solche Spieler sind wirklich Quatsch aus meiner Sicht. Also damit gar nicht die Kaderplätze blocken. Alles, was dann irgendwie super günstige Starter sind, wo ihr sagt, die werden explodieren oder sehr, sehr gute Spieler, die ihr haben wollt, macht Sinn. Alles drumherum traden am Anfang.
Ja, hundertprozentig, Bench. Ist übrigens eine ganz, ganz wichtige Aussage für die, die mit Teamlosung spielen, ne? Also mit Teamzulosung spielen. Alter, wirklich, habt keine Angst davor, diese Spieler jetzt erstmal abzustoßen, die euch einfach den Platz wegblocken, im schlimmsten Fall sogar noch sinken, ja? Nur weil ihr meint, das sind sichere Starter. Leute, macht Platz frei fürs Traden bis zum Saisonbeginn oder rechtzeitig davor, dass ihr dann natürlich auch euren Kader dann rechtzeitig auch richtig und sinnvoll aufgebaut habt. Aber das ist eine ganz, ganz wichtige Erkenntnis, Bench. Auf jeden Fall. Ist genau richtig. Simon hat weggehört, hoffentlich.
Nee, ich habe sogar mitgeschrieben. Noch schlimmer.
Noch schlimmer. Okay, siehst du? Können auch wir noch was lernen hier, ne?
Klar, Bench hat viele sehr interessante, wichtige und richtige Sachen gesagt, die ich auch mit in mein eigenes Managen jetzt mit Blick auf die kommende Saison einbeziehen werde.
So, Simon, und wenn wir jetzt zum Abschluss dieser 3 Folgen-Episode hier der Kickbase-Manager-Schule unserem Lehrer ein Zeugnis geben dürften.
Lieblingslehrer.
Sternchen, oder? Lieblingslehrer, genau. Mit so einem Fleißstempelchen da, also in dieses Heftchen, ne? Ich habe damals immer dieses Lehrerbuch.
Erdkundesport.
Darf ich das eigentlich so sagen? Ja, genau. Ja. Bench, mein Bester, wir sind am Ende unserer 3-Folgen-Episode hier der Kickbase-Manager-Schule angelangt. Wir danken dir von Herzen, dass du uns diese Zeit geschenkt hast, dass wir mit dir und deiner Expertise hier wirklich, ich glaube, ganz, ganz konstruktiv über das Basic Dasein eines Kickbase-Managers diskutiert und ich will nicht sagen, philosophiert haben. Es war uns wirklich eine große Freude und macht Spaß auf mehr. Es hat ganz, ganz viel Spaß gemacht und macht auch ganz viel Spaß, euch auch immer zuzuhören. Ja, also gestern euer Kickbase Kickoff-Podcast hat mir auch sehr gut gefallen und macht auch Spaß auf mehr. Da wird es auch zu mehr kommen. Vielleicht ein paar Worte nochmal zum Programm von euch an sich für die nächsten Wochen während der Saisonvorbereitung, bevor wir dann dem Simon Tschüss sagen.
Yes, also danke erstmal auf jeden Fall an der Stelle, dass ich hier am Start sein durfte. Hat mir extrem Spaß gemacht auch und ja, gerne wieder. Euch da draußen erstmal, bevor ich das hinten raus vergesse, viel Erfolg dann jetzt für die Saison, für eure Vorbereitung, für euer Kaderbasteln und euer Manager-Dasein. Und genau, du hast es gerade gesagt, also mit unserem Podcast Spieltagssieger-Besieger, auch auf Spotify und allen gängigen Streaming-Plattformen, sind wir jetzt demnächst ab dem 20., also ab dem kommenden Sonntag tatsächlich, dann tatsächlich bei den einzelnen Vereinen in den Trainingslagern und an den Trainingsgeländen wieder im Einsatz. Es wird losgehen am Sonntag mit der Eintracht aus Frankfurt, die wir vor dem Trip in die USA noch besuchen. Und dann werden wir innerhalb von so gut 2,5 Wochen fast alle Bundesligisten tatsächlich besuchen dieses Jahr. Zu 2, 3, 4 gibt es dann natürlich die Ausnahme, dass es da organisatorisch nicht klappt und wir dann trotzdem eine Podcast-Episode bringen. Aber da werden wir über den Podcast detailliert auf die einzelnen Teams, Spieler, Systeme, mögliche Breakouts und so weiter und so fort eingehen. Haben in aller Regel auch noch ein Team oder einen Vereinsexperten am Start und haben dann natürlich auch drumherum Coverage in unserer Instagram-Story, haben einen Teamvorstellungsartikel in der App zu jedem Team und so weiter und so fort. Also Da versuchen wir euch auch nochmal bestmöglich granular zusätzlich zu dieser Kickbase-Manager-Schule hier auf die Saison vorzubereiten. Also schaut da gerne zusätzlich zum Punktelieferanten-Podcast noch vorbei.
Wir verlinken natürlich unten auch nochmal den Discord-Server und alles an Kanälen, die dazu gehören, damit man auch schnell zu euch kommt und zu euch findet, was natürlich nicht schwierig ist, ja, wenn man sich jetzt da in dieser Bubble aufhält. Ja, von daher herzlichen Dank, Bench. Und dir auch, Simon, herzlichen Dank dafür. Ich hoffe, du hast falsch aufgeschrieben, ja, weil wir sind ja auch nach wie vor nicht nur Podcast-Kollegen, sondern auch die größten Konkurrenten. Ja, gerade so, wenn ich die Content-Creator-Liga mir anschaue oder jetzt auch unsere Punktelieferanten-Community-Liga, zu der sich übrigens jetzt schon irgendwie über 40 Freiwillige gefunden haben, die mit uns zusammen in einer eigenen Community-Liga, in einem Ligensystem zocken wollen. Also das ist ja Wahnsinn, ne? Also von daher auch dir, nur die schlimmste Saisonvorbereitung, die man haben kann, mein Bester.
Die wirst du nicht kriegen. Ja, hat mir Spaß gemacht, Melo. Vielen Dank dafür, für die Blumen.
Bis dahin, ihr Lieben. Macht's gut.
Ciao, ciao.
Das war eine neue Folge der Punktelieferanten. Abonniert gerne diesen Podcast und folgt uns auf Instagram.